Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Wir haben, wie schon gesagt wurde, viel über die Quelle gesprochen. Und gestern war ich Wasser holen. Ich gehe mal alle zwei Wochen da in diese Würzbacher Quelle und hole das Wasser. Und da war eine Familie vor zum Trinken. Sehr, sehr gutes Wasser. Also kann ich nur empfehlen. Der Daniel kennt genau den Weg. Und diese Familie, die war vor mir dran und die hat eine Stunde gebraucht. Und die hat sich auch wirklich Zeit gelassen. Interessanterweise waren da so eine Kanister. Ich weiß nicht, ob das vorher Unkrautvernichter-Kanister waren. Und dann haben die dieses saubere Wasser da reingefüllt. Und dann haben sie es schön sauber gemacht. Und ich dachte so, Mann, ist das euer Ernst? So, ne? Und als wir dort gebetet haben, dachte ich, diese Gedanken, ja, diese Ungerechtigkeit oder diese Ungeduld, die brauchen wir bei Jesus gar nicht haben, denn er sprudelt vor sich hin und es gibt Gott sei Dank viele Bereiche an ihm, wo wir uns anzapfen können und uns befüllen lassen können. Genau, und gestern war ich auch bei der Alive Worship 10-Jahres-Jubiläumsfeier und da war der Prediger Henoch. Und den Henoch habe ich zum ersten Mal vor 3 Jahren gehört und da dachte ich, boah, warum schreit der mich die ganze Zeit so an? Ne? Also ich bin ja immer so ein bisschen sensibel, wenn ich da vorne sitze und dann so, ne? Und dann denke ich so, okay. Und als ich dann erfahren habe von Steffi, der ist auch wieder dran, und ich so, okay, lass es auf dich wirken. Und dann hat er aber eine Sache gesagt, die hat mir so geholfen, etwas wieder zu erkennen, was ich immer wieder aber auch vergesse. Er hat gesagt, lass dir von niemanden und nichts den Lobpreis wegnehmen. Von niemanden und nichts. Egal, ob du gestern dort Abend warst und du denkst, boah, das Schlagzeug hört sich so gut an und jetzt beim kommenden Worship United ist das Schlagzeug wie so ein Schuhkarton gefühlt im Vergleich zu dem, lass dir das nicht wegnehmen. Lass dir das nicht wegnehmen, denn wenn dir der Lobpreis weggenommen wird, wird dir die Freude weggenommen. Okay, wir haben es gesungen. Ja? Lass uns nicht schweigen. Und das wollte ich euch mitgeben. Der Teufel liebt es, wenn die Freude weggenommen wird. Und es liegt an dem Lobpreis. Der Lobpreis, der musikalische Lobpreis, ist nur ein Ausdruck vom großen Lobpreis. Und der ist auch nicht nur jeden Sonntag, der ist weit drüber hinaus. Diese Freude, die du hier hast, diesen Mut, die du hier hast, lass ihn weit über diese Fenstermauern, über dieses Gebäude raussprudeln, damit andere es sehen. Glaubensriesen und Seelenzwerge. Wer kennt dieses Buch? Ja? Schon gelesen? Angefangen. So eine Zusammenfassung, super. Das ist gut, dass es Zusammenfassungen gibt, gell? Zu Beginn wollte ich darüber sprechen, weil mich dieses Buch fasziniert. Ich habe viel darüber mit anderen gesprochen. Und es trifft eigentlich ganz viele Kernpunkte in meinen Gedanken, die es so mit sich hat. Wenn du im Glauben wächst, aber deine Seele irgendwie trotzdem sich nicht mitentwickelt, beziehungsweise dein Charakter, deine Persönlichkeit. Aber dann habe ich gedacht so, oder bin im Gebet gegangen und dachte, Herr, vielleicht ist es doch noch nicht dran, über irgendein Buch zu sprechen. Gott hat mir dieses Wort Ethos gegeben. Ethos, es ist ein altgriechisches Wort. Und damit ist beschrieben, dass diese Unterbegriffe Gewohnheit, moralische Grundausrichtung, innere Haltung, also unsere Herzenshaltung, unsere Gesinnung, das ist die Festigkeit der Herzenshaltung, die sich in unseren Handlungen kennbar macht. Kurz gesagt, unser Charakter. Welche Rolle spielt denn unser Charakter im Leben? In unseren Beziehungen? Wie änderbar kann oder sollte ein Charakter sein? Inwiefern ist der Charakter von Gott überhaupt schon geformt und designt, sodass wir sagen können, so wie ich bin, das ist auch gut so. In unserem Leben gibt es aber Indizien, wo wir durchaus sagen können, okay, so wie ich bin, so wie ich mich verhalte, so wie ich wahrgenommen werde, passt es scheinbar nicht jedem Zeitgenossen in meinem Umfeld. Irgendwie reibt sich da was immer wieder. Dementsprechend kommt es dann zur Kollision mit diesen Personen und dieser sogenannte schon wieder Moment geschieht in unserem Herzen. Warum? Warum passiert mir das schon wieder? Man entdeckt ähnliche Situationen mit verschiedenen Menschen und Verletzungen, Enttäuschungen nehmen mit den Jahren zu und summieren sich auf ein Niveau, was sich dazu führt, Beziehungen zu beenden. Unser Befreiungsschlag endet oft mit einem Reset unserer Umgebung. Vielleicht ist es dein neuer Arbeitsplatz, vielleicht ein neuer Wohnort, neue Freundschaften, sogar eine neue Ehe. Wer weiß. Erstaunlicherweise wiederholen sich aber auch dort diese Szenarien, diese schon wieder Momente. Das kann doch nicht sein. Andere Menschen und wieder so eine gleiche Situation. Sind die anderen genauso gleich wie die anderen oder bin ich der gleiche geblieben? Die Frage darf man sich wohl stellen. Und so oft beginnt diese Ernüchterung und der Gedanke, dass man niemanden vertrauen kann. Gedanken wie, keiner versteht mich, die anderen sind so schwierig. Warum sind denn alle so falsch und hinterlistig? Auf Italienisch gibt es einen Spruch, das möchte ich euch erstmal auf Italienisch sagen, meglio solo che mal accompagnato. Ja? Das bedeutet, besser allein als mit falscher Begleitung. Gell? Ja, echt. Und dann kommt dieser bekannte, stolz erfüllende und kraftvolle Ausdruck in uns und dieser Satz, also so wie ich bin, so bleibe ich. Ich bin authentisch. Das ist auch gut so. Ich bin eine ehrliche Person. Es ist interessant, wenn ich Leute, ich bin ehrlich, Domenico. Aha. Ich nicht? Weißt du, ich muss dir das mal sagen, ich bin ehrlich. Kennt ihr diese Momente? Ich bin ehrlich, ob es den Leuten schmeckt oder nicht. Ich bleibe so, wie ich bin. Und dann kommt aber der Glaube auch ins Spiel. Wenn Jesus so in unser Leben immer mehr Wurzeln schlagen möchte und wir das auch zulassen, kommt dieser Hoffnungsschimmer in unserem Leben und denken dann trotzdem oder wieder, dass vielleicht doch man wieder vertrauen kann. Mit Jesus, die Menschen, die man neu kennenlernt. All die Enttäuschungen, all die Verletzungen können ja ab jetzt gelöscht werden. Und auch da wiederholen sich wieder diese Szenarien. Du denkst, das kann doch nicht sein. In der Kirche, mit den Leuten, in dieser neuen gläubigen Rolle als Ehemann, Ehefrau, Sohn, Tochter, Familienangehörige oder Familienangehöriger, Freund, Freundin, Gemeindemitglied. Das siehst du eigentlich als erhoffte Lösung für ein Leben ohne zwischenmenschlichen Konflikten und wieder münden diese in einem ratlosen, wiederholenden Intervall. Wie kann das sein, dass alte, gewohnte Situationen sich wiederholen, obwohl ich ein neuer Mensch bin? Die Bibel sagt das doch. Ich bin neugeboren. Warum holt mich das alte Leben wieder ein? Ich bete doch dafür. Ich wende mich doch Jesus zu und verwandle mich doch eigentlich zu diesem neuen Menschen. Was bedeutet es überhaupt, Jesus ähnlicher zu werden, wenn ich immer noch ich bin? Wie komme ich aus diesem Hamsterrad raus? Nun, um das herauszufinden, müssen wir den Zusammenhang zwischen Charakter und Glaube verstehen. Wir müssen begreifen, dass ein Wachsen im Glauben nicht zwangsläufig ein Wachsen oder eine Weiterentwicklung in der charakterlichen Ebene beinhaltet. Meistens ist es sogar, wenn wir diese Beziehung zu Jesus beginnen, beten, Bibel lesen, Hauskreise besuchen, Gottesdienste sonntags auch erleben, unser geistliches Leben sehr bereichert wird. Und jeder kennt diese Aha-Situation, diese plötzlich ergibt alles Sinn, dieses Thema, dieser Bibelvers, das spricht voll und deutlich zu mir. Und das schafft auch Sicherheit, es gibt mir Halt, es gibt Fundament. Und wiederum verlieren wir aber gerade dort diesen Anschluss, okay, was kann man bei mir denn überhaupt ändern? Alles, was mich geprägt hat, alles, was ich bin, welche Rolle spielt denn Jesus auch in dem Bereich in meinem Leben? Häufig bleibt, obwohl unser geistlicher Wachstum auf eine Ebene gelangt, unsere charakterliche Mitentwicklung auf der Strecke. Geistliche und charakterliche Reife entwickeln sich unterschiedlich, wenn man den Zusammenhang außer Acht lässt. Das passiert uns häufig. Und oft benutzen wir den Glauben, um unseren Charakter ein bisschen beiseite zu schieben, damit wir es nicht thematisieren. Und deswegen habe ich euch zwei Bibelbeispiele gebracht, zwei Figuren. Das ist kein Two-Face. Ich hatte aber keinen Platz für beide Köpfe. Petrus und Judas. Zwei neutestamentliche Figuren, die uns in den lebenscharakterlichen Ebenen ansprechen. Die meisten kennen die Ereignisse des Verrates und der Verleugnung. Die Anfänge der Nachfolge Jesu waren aber sowohl bei Judas als auch bei Petrus eigentlich in einem außergewöhnlichen Karriereaufschub gestartet. Besser hätte es den Fischer Petrus und den anderen Judas Iskariot nicht ergehen können. Beide waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie erlebten Jesus hautnah und sie waren Schüler des außergewöhnlichsten Rabbi, obwohl sie gewöhnliche Landsleute waren. Sie waren keine hochbegabten Menschen. Keine Söhne von mächtigen, angesehenen Familien, die ihr diese Position für einen Rabbi verschaffen konnten. Sie hatten keinen beliebten Status. Sie waren im Underground. Mit diesem gewöhnlichen Leben bekamen sie die großartigste Chance. Eine Berufung. Eine Berufung, einen Weg einzuschlagen, was ihr ganz bis dato gelebte Leben auf Anhieb veränderte. Sie erlebten die großartigsten Wunder. Ihr wisst es. Die besten Predigten, sie waren mit dem Messias unterwegs, der versprochene Retter. Was macht es mit dir, mit deinem Charakter, wenn du gefühlt in einem Team spielst, wo du nie wieder verlieren wirst? Was macht es mit deinem Charakter, wenn deine Zukunftsperspektive ausschließlich und absolut aus Erfolg bestehen wird? Da geschieht was mit dir. Beide bekamen sogar eine Stellenbeschreibung für ihre neuen Berufungen. Judas war der Geldverwalter und der Petrus wurde als Fels ernannt, als Hauptleiter. Die Ernennung des Hauptleiters war nicht von ungefähr, sondern das hatte damit zu tun, dass Petrus eine besondere Erkenntnis und Entscheidung getroffen hatte. Jesus hatte das gesehen. Im Lukas 5 lesen wir, Lukas Kapitel 5, Vers 5, lesen wir, und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Jesus sah den Gehorsam Petrus, als er ihm befahl, die Fischernetze auszuwerfen, und das an einem Zeitpunkt des Tages, wo es fachlich keinen Sinn machte. Dazu kam noch der Aspekt, dass Petrus die ganze Nacht fischte und nichts fing. Er war Fischer, von Geburt an schon. Als Kind ist er mit dem Vater fischen gegangen. Er kannte sich unglaublich gut aus, ein Experte in seinem Metier, der mit all seiner Expertise alles versuchte und keinen Erfolg erzielte und trotzdem an dem unlogischsten Zeitpunkt gehorsam war. Herr, wenn du meinst, werde ich es trotzdem machen. Ihr Lieben, das braucht einen unfassbaren Glauben und eine außergewöhnliche Überwindung in deinem Charakter. Was Petrus hier macht, ist nicht nur irgendein Netz über Bord werfen. Was Petrus hier macht, ist das, dass er seine ganze Lebensanschauung, seine Komfortzone, das, was er meint zu kennen, neu überdenkt. Durch diesen Gehorsam entstand bei Petrus ein großer Glaube. Ein Glaube, der weit über seine fachliche Kompetenzen reicht. Ein Glaube, das sich sogar gegen die Naturgesetze stellte. In Matthäus 14 lesen wir, Matthäus 14, 28, dass Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir auf das Wasser zu kommen. Jeder kennt die Geschichte oder die meisten. Ein Glaube, der ihm so viel Vertrauen gab, dass er sogar mit dem Blick auf Jesus über Wasser gehen konnte. Durch den Glauben und Vertrauen kam dann diese Erkenntnis in Matthäus 16, 16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus fragt seine Apostel in dem Moment, was die anderen über mich meinen, ist interessant. Aber für wen haltet ihr mich? Und Petrus steht ganz mutig auf, du bist der Christus. Da ist ein Wahrheitsbekenntnis, was sein ganzes Leben veränderte. Zusammengefasst war der Glaube von Petrus auf ein sicheres Fundament gebaut. Es gibt aber Merkmale grundsätzlich, wo sich die Geistlichkeit an einem bestimmten Zeitpunkt von der charakterlichen Ebene lösen konnte. Und jetzt schwenken wir mal zu Judas. Judas, da gibt's keine besonderen Angaben, warum er diese Aufgabe des Geldverwalters bekommen hat. Aber ich glaube, dass Jesus gabenorientiert seine Dienste verteilt, konnte wahrscheinlich Judas mit Zahlen gut umgehen, oder? Und er war auch zu Anfang eine sehr vertrauenswürdige Person. Ich meine, du gibst doch nicht das ganze Geld an den Schwindler. Also wer macht das? Und ich glaube nicht, dass Jesus eine böse Absicht hatte. Oh, du bist da ganz schön anfällig, also gebe ich dir gerade diese Aufgabe. Also es fing wohl wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, vertrauenswürdig an. Und er hatte die Fähigkeit, diesen Job auch auszuführen. An einem bestimmten Punkt kippte das Vertrauen Judas über den himmlischen, übergeordneten Plan Jesu. Er begann, seine eigene Moral und Vorstellung von Fairness über die göttliche Bestimmung zu setzen. Und hier kommt dieser erste Knackpunkt. Judas nutzt ein vermeintlich absolut logisches Motiv, um seine wahre Handlung zu bedecken. Im Johannes 12, die Verse 3 bis 6 stehen geschrieben, wo Maria mit diesem teuren Nadelöl die Füße von Jesus salbte, da kam Judas gar nicht damit zurecht. Er hat gesagt, ey, dieses teure Öl, dieses Jahreseinkommen, das hätte man für die Armen nutzen können. Dabei verdeckt er eigentlich seinen Diebstahl. Er hat sich immer wieder was von der Kasse entnommen. Und das kann uns Menschen oft passieren. Wir reden geistlich, moralisch, eigentlich gesund, denken, ja, natürlich kann man das doch für die Armen. Hallo? So teures Öl für die Füße, für dreckige Füße? Wie kann das sein? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Dabei verdeckte er eigentlich die wahre Sünde dahinter. Es ist auch dieser menschlich-charakterliche Instinkt, der Judas zum nächsten Schritt führt. Judas ist so enttäuscht über die Entwicklung und die Offenbarung seines Messias. Statt über die politische Befreiung strategisch zu planen, verkündet Jesus, dass er bald sterben wird und dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Für Judas brechen zwei seiner fundamentalen Aspekte weg. Der erste Aspekt, dass in diesem Leben nicht alles gut wird. Das haben sich die Menschen damals gewünscht. Als Jesus kam, ab jetzt wird alles gut. Und der zweite Aspekt, dass Jesus vielleicht doch nicht so mächtig ist, wie er es gedacht hat. Er hat die Kraft, diese Macht Jesu, anders eingeordnet. Und dann führt es dazu, dass Petrus aus dieser falschen Hoffnung diesen Verrat ausübte. Dieser Kuss. Es ist schon interessant, dass es ein Kuss ist, gell? Dass das biblische Symbol für Verrat ist, ein Kuss. Das zeigt doch eigentlich diese innerliche, dass ich mich noch so nahe fühle und es wage, ihn zu küssen, obwohl ich eigentlich dir den Rücken zugewendet habe. Das ist schon heftig eigentlich. Man braucht Mut, um einen Kuss zu geben, um dich zu verraten. Und da kommt Petrus ins Spiel wieder. Heute schwenken wir ein bisschen, ist okay? Als dieser Verrat dann stattfand und die Soldaten Jesus gefangen wollten, reagierte Petrus in seiner Impulsivität, in seiner Haltung. Er zieht das Schwert, um Jesus zu helfen. Ja, sogar um ihn zu retten. Er wollte ihn retten, ihr Lieben. Ja, dieses Schwert, das Schwert des Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das Schwert der Verzweiflung. Das Schwert des letzten Versuches, sein Bild über Jesus aufrecht zu erhalten. Es war nicht einfach nur eine Reaktion. Das hatte tiefe Wurzeln. Als aber Jesus ihn bremste und seinen Versuch der Hilfe missbilligte sogar, steck dein Schwert hin. Was du hier gerade machst, das ist Blödsinn, das ist Mist. Zog sich auf einmal der mutige Petrus zurück. Auf einmal war diese unaufhaltsame Angst in ihm. Eine Angst, die ihn lähmte, eine Angst, die ihn dazu brachte, sich zu verstecken. Der bekennende und auf dem Wasser laufende berufene Apostel war spurlos verschwunden. Und dann kommt dieser Moment, ihr Lieben, den wir alle, glaube ich, hin und wieder mal kennen. Dieser Moment, wo Petrus mit Jesus in Verbindung gebracht wird. Hey, Moment mal, du, wir kennen dich doch. Du bist dieser stolz wandelnde Typ, der neben Petrus immer wie so ein Bodyguard wahrscheinlich rumgelaufen ist. Das bist du doch, oder? So, auf keinen Fall, ich bin's nicht. Dann sagt die andere Person, doch, 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 ich hab dich gesehen. Da, wo die Palmen schön in Jerusalem runter, da hast du dich mitfeiern lassen. Hast du Autogramme wahrscheinlich mitverteilt. Bin ich nicht. Und beim dritten Mal kommt dieser Moment, der Hahn kräht. Als Petrus das hörte, weinte er bitterlich. Er weinte. Was macht er aber Judas in der Zeit? Als Judas sah, dass Jesus verurteilt wurde, reute es ihn. Es war nicht so, dass er diese Silberlinge hatte. Oh, schön, ade, war schön, ich mache jetzt Urlaub. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Judas spürte den Stachel seiner Schuld, aber das war keine echte Buße. Woher können wir das erkennen? Hier kommt ein entscheidender Punkt, ein Scheideweg, wo Leben und Tod sich trennen, ihr Lieben. Dem Judas reute ist, wir lesen, dass es ihm nicht gleichgültig war. Was mit Jesus geschah, aber der Unterschied war in der Buße und in der Reue. Welchen Unterschied gibt es bei falscher Reue und echter Buße? Bei der Buße heißt es erstmal, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Bei Judas sehen wir es ähnlich, aber mit dem Unterschied, dass er handlungsfähig wird. Er will was tun. Er will es rückgängig machen. Er wollte seine Schuld sprichwörtlich zurückbezahlen. Er wollte es wieder gut machen. Judas verließ sich wieder auf seine Lösungsorientierung. Es war wieder seine Vorstellung, sein Charakter. Aus eigener Kraft wollte er es reparieren. Nicht, weil er seine Schuld tief annahm, weil er es nicht aushalten konnte, was er getan hatte. Er konnte damit nicht leben, mit diesem Selbstbild sich in den Spiegel zu schauen. Er. Merkt ihr das? An einem bestimmten Punkt ging es mehr um ihn als um Jesus selbst, was mit ihm gerade geschah, für was er verantwortlich war. Sein erster Versuch, er versucht es wirklich zurückzubezahlen. Er wollte diese Silberlinge zurückgeben. Komm, ey, ich will's nicht haben. Ich habe mich geirrt. Ich bereue es. Ich möchte es zurückbezahlen. Er dachte, dass er die Macht hatte, seine Schuld zu bezahlen. Und der zweite Versuch war noch schlimmer. Er überlässt somit die Vergebung nicht Jesus. Ich bin überzeugt, dass er genau wie Petrus Vergebung erlangen konnte. Und handelt in seiner Selbstgerechtigkeit und nimmt sich das Leben. Das, ihr Lieben, ist das Problem der falschen Reue. Im Gegensatz zu Judas war da Petrus. Der war da. Er wurde nicht handlungsfähig. Ohne einen Versuch der Wiedergutmachung. Ohne eine Entscheidung über Leben und Tod. Er blieb in seiner Buße, bis Jesus wieder auferstand und ihm begegnete. Und im Johannes 21 möchte ich euch diese Passage, die liebe ich. Ihr Lieben, ich hoffe, das berührt mich immer. Im Kapitel 21, Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt das, dass ich dich liebe. Er fragt ihn einmal, das zweite Mal. Wiederum spricht er zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihm das dritte Mal fragte. Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Tief in seiner Enttäuschung ist übrigens der wiedererlernte Simon. Einmal hieß es da wieder Simon statt Petrus. Machte Simon da weiter, wo er aufgehört hatte, bevor Jesus ihn berufen hatte. Jesus erreichte den Petrus und sagte, werf wieder deine Netze raus. Lass uns wieder zu dem Ort, wo alles begonnen hat. Lass uns da was reparieren. Und Petrus ist noch total erdrückt. Er ist eigentlich kaputt und tut es wieder. Er erinnert sich diese ersten Schritte in seinem Glaubenswachstum. Er breitet die Netze aus und dann fragt er ihn beim Frühstück, Simon, liebst du mich mehr als diese? Welche diese? Damit ist gemeint, diese Fische, die er da kurz zuvor geholt hat. Das ist ein Ausdruck dafür, liebst du mich mehr als dein altes Leben, Petrus? Liebst du mich mehr? Ja, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dieses Leben, nicht dieses alte Leben, wo ich wieder zurückgegangen bin aus der Enttäuschung. Und er fragt ihn nochmal, Simon, liebst du mich? In dieser Frage steckt die Message, dann gib dein Bild und deine Vorstellung über mich ab. Nimm sie weg. Entferne dich von deiner Vorstellung, wie ich sein sollte. Es ist immer eine Gefahr, wenn wir eine eigene produzierte Vorstellung von unserem Herrn haben. Und er fragt ihn zum dritten Mal, Simon, liebst du mich? Und Jesus sagt damit, dann nimm jetzt die Vergebung auch an. Wir dürfen die Vergebung annehmen. Unser Charakter steht oft dazwischen, dass wir Vergebung nicht annehmen können und nicht wahrhaben wollen. Das ist der Unterschied zwischen Judas und Petrus. Judas wollte es selbst regeln, Petrus ließ es von Jesus regeln. Judas wollte die Schuld ungeschehen machen, Petrus ließ Vergebung zu. Hat es Petrus dann geblickt? Nein. Er hat einen kleinen Rückfall. Das ist auch eine schöne Passage. Du kannst geistlich noch eine Etage weiter steigen und dann kommt aber wieder dieser Moment, dieser gewohnte Moment, oh, es ist mir schon wieder nach 5 Jahren, nach 3 Jahren passiert. Da ist es wieder in dieser Geschichte in Antiochia, wo er mit den Heidenchristen speist, wo er klar und deutlich von Gott erfahren hat, hey, ab jetzt müsst ihr euch mit allen Menschen versammeln. Damals haben die Juden nur unter sich geweilt. Alle anderen waren unrein, sie waren Sünder, sie waren es nicht würdig. Durch den zerrissenen Vorhang, wie wir gesungen haben, ist die Öffnung zu allen Völkern ermöglicht worden. Und das hatte Petrus verstanden. Und er ging nach Antiochia. Und trotzdem kam dieser Rückfall. Der Rückfall in alte Gewohnheiten. Als die Frommen aus Jerusalem kamen und sah, oh nein, die haben eine andere Meinung. Die sind der Meinung, dass die neuen bekehrten Heiden, also die nicht aus dem jüdischen Stamm sind, dass die die gleichen Regeln und Gesetze befolgen müssen, die so wie die Beschneidung und das unreine Essen nicht essen. Wenn die kommen, dann werde ich zurechtgewiesen. Also kriegt er wieder diesen Reflex, diesen Verleugnungsreflex. Diesmal war er aber Gemeindeleiter. Diesmal hat er noch eine noch höhere Stellung. Es ist ein Reflex, was seine Integrität ins Wanken brachte. Er heuchelte und verwirrte seine Mitmenschen. Diese Verwirrung, die Petrus in seine Heuchelei auslöste, hat Menschen um ihn herum so enttäuscht, dass Leute auch dann nicht mal mehr in die Kirche kommen. Uns muss bewusst sein, Heuchelei ist die schlimmste Verletzung, die du einem Menschen antun kannst. Weil du eine Maskerade aufsetzt. Wir hatten gerade Fasching. Ja? Die Herkünfte von Fasching sind gar nicht so rosig. Aber diese Maskerade kann einen Menschen wirklich enttäuschen. Es liegt im Wort. Es täuscht einen. Du bist getäuscht. Und dann kommt das Schlimmste, was einen jungen Menschen, der gerade die Botschaft hört, dann sagt er, ey, wenn der Typ so ist oder diese Person, dann komme ich nicht zu Jesus, dann komme ich nicht in die Kirche. Da will ich nicht sein. Und dem Petrus ist es bewusst, als Paulus ihn zurecht vor versammelter Mannschaft zurechtweist. Versucht sich Petrus da rauszureden? Nein. Er bleibt demütig. Er sagt, ich bin zwar jetzt eigentlich dein Boss, Paulus. Eigentlich, ich bin der Fels. bin der erste Papst, sagen die Katholiken. Aber ich bleibe demütig. Vor der versammelten frommen Mannschaft. Da, wo er einst Angst hatte und angefangen hatte, sich zu verstecken wieder, der sagt, ja, ich habe mich versündigt. Ich bleibe demütig. Diese Demut schlägt in Petrus tiefe, treue Wurzeln. Diese Treue ist so groß und selbstlos, dass er am Ende seiner Tage aus Simon, dem Verleugner, Petrus, dem Selbstverleugner wird. Er wird zum Märtyrer in Rom. Diese Selbstverleugnung meine ich keineswegs negativ. Die Selbstverleugnung bedeutet nicht, dass man seine Existenz aufgibt, dass man sich selbst auslöscht oder dass man nichts mehr wert ist. Nein, diese Selbstverleugnung ist die Annahme der Person, die Jesus für dich vorbereitet hat. Das, was du über dein ganzes Leben, geprägt von deinen Eltern, aus deinem Charakter, aus deinem Temperament, aus der sündigen Haltung entwickelt hast, das sollst du verleugnen, damit du diese Person annimmst, die Gott von Anfang an schon geformt hat. Die ist da, die ist in dir, die ist in mir. Die will rausbrechen. Ist uns bewusst, dass da eine vollendete Identität in uns schlummert. Vielleicht ist es nicht sichtbar. Vielleicht sind diese Rückfälle manchmal wie gefühlte 10.000 Schritte zurück. Aber lass es doch wirklich nur ein Schritt zurück sein und versuch wieder mit Jesus 2 Schritte nach vorne zu gehen. Gott möchte in dir und mir wachsen. Wir müssen es zulassen. Wir dürfen uns nicht querstellen. Ethos. Gewohnheit, Grundausrichtung, innere Haltung und die Gesinnung. Deine Gewohnheit kennst du. Jesus hat eine Berufung für dich. Immer noch. Wenn du denkst, dass diese Berufung gelöscht würde aus irgendwelchen Fehlern deiner Vergangenheit, er hat sie immer noch für dich. Bist du bereit, deine Netze auszuwerfen an dem unlogischsten Moment deines Lebens, wo du von deiner ganzen Erfahrung her, du dir das gar nicht erklären könntest, dass da Gott genau dort was ändern kann, dass er ein Wunder in dir zulassen will? Ist dir das bewusst? Nimmst du diese Berufung an? Eine Berufung als Apostel auch. Am Ende ist es deine Aufgabe, die Botschaft nach draußen zu verkünden. Bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen? Und eine Komfortzone ist nicht immer gemütlich, ihr Lieben. Eine Komfortzone kann einfach nur das Gewohnte sein, wie es da steht. Eine Komfortzone kann sich schrecklich anfühlen. Eine Komfortzone kann sich belastend anfühlen. Eine Komfortzone kann ein Gefängnis sein. Bist du aber bereit, dich befreien zu lassen von Jesus? Und deine Grundausrichtung nochmal neu zu definieren. Deine Knackpunkte, dieser falsche Schutz, den Petrus hatte, als er das Schwert zog, das nicht wahrhaben wollen. Was, Jesus ist doch nicht so, wie ich immer gedacht habe. Also ziehe ich das Schwert. Ich will diesen Jesus, den ich mir baue, den ich mir vorstelle, schützen. Raus aus der Verzweiflung. Raus aus diesem Schwert des letzten Versuches, dieses Bild, was ich mir jahrelang aufgebaut habe, aufrecht zu erhalten. Oder ist diese falsche Hoffnung in dir, die Judas hatte, dass alles hier gut wird? Hier wird alles gut. Deswegen nehme ich Jesus an. Und dann merkst du, warum wiederholen sich Probleme in meinem Leben? Warum geschieht mir das? Und dann beginnt dieser verräterische Schmerz in dir. Ich glaube nicht, dass das Judas leichtfertig gemacht hat. Irgendwo war sein Bild auch komplett verrückt. Vielleicht vertraust du Gott nicht an, wie Judas irgendwann, dass er so mächtig ist. Vielleicht hast du ihm eine andere Stärke gegeben, deine menschliche Stärke, Vorstellung. Trenn dich von diesen Grundausrichtungen und prüfe deine innere Haltung. Ist es falsche Reue? Ist es dieser Reflex, dieses Lösungsorientierte, aus eigener Kraft es reparieren zu wollen? Ist es das, dass du die Schuld eigentlich nicht akzeptieren willst, weil du es nicht aushalten kannst, du damit nicht leben willst, was du getan hast? Und dann versuchst du wie Judas die Silberlinge zu geben mit deinem Verhalten. Du willst es selbst bezahlen. Wir Männer sind gut damit. Ich kann mal gerne über Männer reden, oder? Wir sind ja immer so lösungsorientiert. Wenn wir uns streiten mit unseren Ehefrauen oder mit anderen, dann denken wir, ja, komm, lass uns das schnell klären. Ja, lass uns das schnell klären. Das ist genau diese Handlung. Ja, komm, hier, die Silberlinge. Ey, ich will damit nichts zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Bitte versau mir jetzt nicht die Woche. Ich hab nur so viel vor. Wisst ihr, dein Gegenüber, der dir was vergeben soll, der verzeiht dir doch nicht leichtfertig. Es kostet ihn Erniedrigung und Überwindung. Ich will euch das erklären. Wenn dein Gegenüber verstehen will, was er dir vergeben will, muss er zu dir darunter und das ganze Übel sehen, was du ausgemacht hast. Es ist nicht einfach für ihn zu sehen, was deine Beweggründe waren, was deine innere Haltung war, was letztlich mich angegriffen hat und mich verletzen will. Und oft wollen wir es so ganz schnell beiseite schieben. Komm, ey, Schwamm drüber. Respektier das. Respektier das, dass der Mensch es versucht, mit Gottes Hilfe dir Vergebung auszusprechen. Das muss man erstmal schlucken. Es ist dann sein freier Wille und seine Entscheidung, dir zu vergeben. Macht kein Geschäft draus. Mach kein Business draus. Verkauf deinen Partner oder halte deinen Partner nicht für billig. Seine Vergebung ist kostbar. Vergebung hat einen unverdienten Preis und ist nicht selbstverständlich. Vergebung hat einen unverdienten Preis und ist nicht selbstverständlich. Und da kommt diese Buße in uns, diese innere Haltung. Dreimal fragt Jesus Petrus, Simon, liebst du mich mehr als dein altes Leben, als deine alten Gewohnheiten? Egal wie oft du recht hattest mit diesen einen Menschen, trotzdem kannst du zwischendurch auch noch einen brisanten Fehler machen. Zähl nicht die ganzen Fehler, die er davor gemacht hat, obwohl er nicht um Vergebung gebeten hat. Befrei dich, Vergebung macht dich letztlich frei. Bist du bereit, dein altes Leben zu geben? Simon, liebst du mich? Gib dein Bild und deine Vorstellung ab und nimm die Vergebung an. Und wenn du rückfällig wirst, sei demütig. Okay? Sei demütig. Ganz oft ist es so, Menschen in Positionen wie Petrus, die so eine hohe Stellung hatten, die gehen kaputt, indem sie sich zu schade sind oder zu stolz sind oder Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren vor den niedrig gemeinten, umliegenden Leuten. Und deswegen bleiben sie in ihrer Wahrheit und versuchen aus Stolz daran festzuhalten und versuchen sich rauszureden. Petrus hat das nicht gemacht, ihr Lieben. Kirchen gehen heute kaputt, weil die Obrigkeiten sich zu schade sind, da demütig zu werden. Was sollen die Leute von mir denken, wenn ich jetzt hier zugebe, dass ich mich schuldig gemacht habe? Was sollte denn Petrus denken in dem Moment? Aber er hat es zugelassen, dass Paulus, der danach kam, der sogar ein Verfolger war, ihn zurechtwies und gesagt, ja, ich habe mich schuldig gemacht. Und versuch, diese Selbstverleugnung zu verstehen, dass du befreit durch dieses Leben gehst. Befreit. Das, was du dir aufgebaut hast, was mit dir aufgebaut wurde, durch deine Eltern, durch deine Erfahrung, durch deine Verletzungen im Leben, verleugne es und nimm diese Person an. Petrus war voller Treue und selbstlos, dass er am Ende vom Verleugner zu der Identität wurde, die Jesus von Anfang an diesem Punkt seines Momentes, wo er die Netze mit vollen Fischen wieder aufgefischt hat und ihm gesagt hat, du sollst Menschenfischer werden. Das wünsche ich uns, ihr Lieben. Charakter und Glaube sollten zusammenwachsen. Lass uns beten. Liebst du mich, sagst du, Herr. Und ganz oft sagen wir das so plakativ. Diesen ganzen Stress in uns, so abgelenkt, sagen wir, ja, natürlich, selbstverständlich. Aber du fragst nochmal, liebst du mich? Sind wir bereit, Herr, diese Lüge in uns zu entfernen und die Wahrheit anzunehmen, die du für uns bereithältst? Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich trotz Rückfälle in meinem Charakter, wo sich Muster wiederholen, ich bei dir sein darf und bleiben darf, Herr. Ich bitte dich, dass besonders wir, die vielleicht schon länger unterwegs sind, dass wir uns nicht fürchten, uns so zu offenbaren, auch wenn wir das Gesicht vielleicht vor anderen verlieren würden. Dann will ich lieber dieses Gesicht, was ich mir über Jahre aufgebaut habe, verlieren. Und die Menschen sollen sehen, was es bedeutet, Vergebung zu erhalten. Vergebung ist nicht selbstverständlich. Vergebung ist ein unverdienter Preis. Und du hast dich erniedrigt, du bist zu uns runtergekommen und hast die Sünde gesehen und sie angenommen und für sie bezahlt. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst, dass wir nicht zu Judas werden, der die Silberlinge immer wieder zurückgeben will, der Konflikte so lösen möchte aus eigener Kraft und es selbst reparieren will, sondern dass wir dich als den Gott sehen, der alles reparieren kann und will und wird. Du bist gut, Herr. Und ich bitte dich, dass wir auch als Gemeinde, als Kirchen hier in Deutschland unsere Charakteren, unsere Kirchencharakteren auf dich haften, damit wir gemeinsam im Geist wachsen, aber auch seelisch, seelische Riesen werden. Amen.